Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Jan und ich werde heute zusammen wie immer mit Tillmann darüber sprechen, ja, wie man an der Börse eigentlich startet. Da wollen wir euch ein paar Tipps mitgeben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Aber bevor ich sage, wie die Agenda für heute aussieht, erstmal wie immer herzlich willkommen an dich, Tillmann. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön, Jan. Wird, denke ich, wieder eine sehr spannende Episode heute. Als ich damals an der Börse gestartet bin, hätte ich mir jedenfalls sowas gewünscht. So eine Step-by-Step-Anleitung, wie wir sie gleich durchsprechen. Kannst ja gerne dann, wie du schon gesagt hast, da mit der Agenda da mal weitermachen.
Genau, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt und ich glaube, da können wir auch mal drauf eingehen, wie wir gestartet sind, beziehungsweise wir kommen am Ende auch dazu, was so unsere Learnings vielleicht sind, die wir euch mitgeben wollen. Aber mit dem Ende bei der Agenda anzufangen, ist nicht besonders sinnvoll. Deswegen fange ich mal vorn an. Wir wollen euch als erstes so ein bisschen etwas mitgeben dazu, wie man eigentlich die richtige Strategie auswählt, beziehungsweise überhaupt feststellt, wie man anlegen sollte, was eben mit der Analyse der eigenen Situation beginnt, der finanziellen Situation natürlich und den Zielen. Danach wollen wir uns mit dem Thema Portfolioaufbau beschäftigen, also worauf man dabei achten sollte. Und dann gehen wir weiter ins Detail vom großen Portfolioaufbau hin in die, ja, ich sag mal, kleinere Sicht, nämlich dann zu den Einzelaktien und wie man die richtigen Einzelaktien eigentlich auswählt. Und dann kommen wir zum Schluss nochmal so zu ein paar Learnings, zu so ein paar, ja, vielleicht auch Mindset-technischen Dingen, die wir euch da mitgeben wollen. Und dann haben wir, glaube ich, einen runden Podcast rund um das. Und bevor wir jetzt wirklich da richtig zum ersten Punkt kommen, wie wir an der Börse angefangen haben, das haben wir schon im einen oder anderen Podcast, glaube ich, mal so ein bisschen angeschnitten. Aber du hast eben schon so mal kurz gesagt, ja, du hättest es damals gewünscht. Weißt du noch, was so die erste Sache war, die du über die Börse gelesen hast, beziehungsweise das erste, wie du von der Börse erfahren hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich weiß es noch relativ genau, wann das Ganze bei mir angefangen hat. Also es war so Ende 2018, als ich mein erstes eigenes Geld verdient habe und dann irgendwie, ja, mir gedacht habe, das ist doch blöd, wenn es jetzt einfach nur so auf dem Girokonto herumliegt, wie es ja, denke ich, relativ viele Menschen in Deutschland auch machen, wobei es ja auch immer besser wird. Aber wo jetzt genau der erste Berührungspunkt mit der Börse war, kann ich gar nicht so genau sagen. Das war noch, also da war das Thema in Social Media in Deutschland wirklich noch unterrepräsentiert, würde ich sagen. Und den ersten Berührungspunkt kann ich kaum ausmachen. Also ich meine irgendwie, also ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es bei dir das irgendwie so Planspielbörse der Sparkassen oder so ähnlich war, oder? Täusche ich mich da?
Ja, es war ein bisschen, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht genau sagen. Es waren Praktika, die ich gemacht habe. Aber irgendwie war für mich auch schon immer klar, dass ich irgendwie in die Richtung Finanzen möchte, auch beruflich. Und deswegen, wann das aber angefangen hat und dann auch Interesse für Kapitalmärkte, wann so genau der Cut war, kann ich auch schwierig sagen. Aber sonst, wo es dann so richtig in die Tiefe ging, so jeden Tag wirklich sich mit der Börse auseinanderzusetzen, das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes. Das war bei mir dann wirklich so, als ich mit Social Media angefangen habe, dann mit dem Account die Aktionäre. Aber das war, du hast eben 2018 gesagt, das war ein bisschen später. Ich würde sagen, wir haben mit die Aktionäre damals 2019 angefangen. Vielleicht war es, ja doch, ich glaube 2019. Aber dann wurde das auch mit der Zeit immer größer. Ja, also da hatte man dann echt keine Probleme mehr, groß was über Finanzen, zumindest so Basic-Infos zu finden.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, das war ja auch so 2018, 2017, so die Richtung, wo es dann auch wo es dann so langsam losging mit Finanzfluss, glaube ich, so die ersten Kanäle dann da gestartet sind. Und ja, ich weiß noch, dass ich dann, da kommen wir auch dann gleich noch drauf, was sich da vielleicht anbietet, da erstmal vorsichtig gestartet bin mit einem ETF und dann halt gemerkt habe, ich habe da wirklich ja großes Interesse dran und dass da wirklich da intrinsisch da die Motivation da war oder das Interesse da war, dass ich mich dann ja tagtäglich auch damit befasst habe, ohne da jetzt so wie du, da auf Instagram oder auf Social Media aktiv zu sein. Und dann bin ich eben im Sommer 2019 so allmählich auf Einzelaktien umgestiegen. Das war auch ein schleichender Prozess, würde ich sagen, aber dann genau, ja, ebenso da von ETF so zunehmend auf Einzelaktien geswitcht.
Aber ich glaube, das weiß jeder. Also unabhängig davon, ob es jetzt ein ETF ist oder eine Aktie. Ich weiß auch noch, ich hatte damals mal einen Nasdaq-ETF, wo man dann jeden Tag irgendwie so guckt, ja, was passiert denn da jetzt eigentlich? Oh, jetzt kommt wieder eine Meldung hier und da, was ja jetzt? So beginnt es, glaube ich, bei den meisten. Wie wahrscheinlich Welt-ETFs auch. Eine Zeit lang waren diese, diese Themen-ETFs zu Branchen wie, wie heißt dieser bekannte, Clean Energy, Clean Green, ja, Energy. Das hatten auch ganz viele, ne? Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um mal mit dem ersten Thema einzusteigen. Nämlich, dass man sich erstmal, wie du schon sagtest, mit der eigenen finanziellen Situation auseinandersetzt. Da bietet sich natürlich an, wenn man das erste Mal Geld verdient oder wenn man vielleicht einfach auch Geld rumliegen hat und nicht weiß, was man damit machen möchte. Aber zu dieser Betrachtung der finanziellen Situation sollte natürlich dann auch immer so ein Ziel gehören. Also die Frage, was will ich eigentlich damit erreichen, dass ich jetzt was an der Börse mache oder dass ich Geld anlege? Natürlich Rendite, ne? Das sollte irgendwo klar sein, wenn man das nicht, um keine Rendite zu bekommen. Also da sollte finanziell dann eben auch was bei rumspringen. Aber die meisten haben ja beispielsweise das Ziel, ja, ich möchte irgendwann meine Rente aufbessern oder von Dividenden leben oder etwas in der Art. War das bei dir schon mal so der Gedanke, der dann wirklich dahinter stand, oder war am Anfang wirklich so, nee, ich habe jetzt Geld und Sparbuch oder Girokonto ist einfach blöd?
Ja, also das war so wirklich der erste Gedanke. Da kommt das Geld jetzt langsam rein, und das ist, ja, war irgendwie für mich unbefriedigend zu wissen, das liegt da jetzt nur rum. Ja. Ich dachte, da muss man noch irgendwas machen können. Da war es aber noch nicht so, dass ich mir da wirklich genau Gedanken gemacht habe, was möchte ich eigentlich erreichen. Das kam dann später immer mehr mit dem, ja, nachdem ich mich halt damit befasst habe. Und
In der Situation ist es, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, dieser Gedanke, dass man sich richtig damit beschäftigt, was die eigene Situation ist und welches Ziel man damit hat, der wird dann eher im Laufe der Zeit wichtiger, wenn sich mehr Geld anhäuft oder wenn man vielleicht sogar schon Geld hat, weil gerade wenn man vielleicht auch vielleicht schon mal ein bisschen älter ist oder so, hat man ja vielleicht auch ein ganz anderes Ziel. Man möchte vielleicht schon teilweise von Dividenden jetzt profitieren, jetzt schon von Dividenden leben, wenn man mehr Kapital hat oder zumindest teilweise bestimmte Ausgaben damit stemmen. Das ist ja dann immer so ein bisschen situationsbedingt. Aber genau diesen ersten großen Punkt, über den sollte man sich wirklich Gedanken machen. Und ich bin auch ein großer Freund davon, sich Ziele zu setzen. Also, dass man jetzt nicht vielleicht sagt, ich will die und die Summe dann und dann haben, weil das hängt ja auch davon ab, ob wir gerade in der Korrektur sind oder so. Aber vielleicht, wie viel man einzahlen möchte, in welchem Zeitraum. Viele haben deswegen auch immer diese Sparpläne, wobei das immer ein gesondertes Thema ist, wie sinnvoll die sind. Aber dass man sich eben Gedanken macht, okay, bis wann, bis zu welchem Alter, das kann ein sehr langfristiges Ziel sein, will ich jetzt damit was erreichen? Und bei den meisten ist es, glaube ich, wirklich, zumindest die da einen genaueren Plan haben, ich bin jetzt beispielsweise in den 20ern oder so und ich möchte in einigen Jahrzehnten von Dividenden leben. Das ist, glaube ich, so das meiste Ziel oder häufigste Ziel, was wir auch mal bei einer Umfrage bei uns hatten, was ja auch irgendwo verständlich ist. Und je nachdem, ob man eben in einer anderen Situation selbst ist, hat das auch eine Auswirkung darauf, wie man dann sein Portfolio nach einzelnen Strategien eben aufbaut. Denn wir unterteilen das ja bei Wir lieben Aktien immer in drei Bereiche, die grob sind, ne? Die verschwimmen natürlich auch so ein bisschen, nämlich einmal Wachstum, einmal Dividende, womit Dividendenwachstum gemeint ist, und einmal Cashflow. Und man kann das recht simpel eigentlich voneinander trennen. Wachstumsaktien sind die vielleicht etwas spekulativer sind, mehr Risiko mitbringen, die vielleicht eher für die jüngere Altersklasse gedacht sind, die einen längeren Anlagehorizont haben. Heißt nicht, dass das andere nicht kaufen können, aber nur von der Tendenz her. Dividendenwachstum ist dann für das klassische Ziel, was ich eben meinte, man möchte in 10, 20 Jahren oder also in einer bestimmten Zeit von Dividenden leben und aber eben auch von einem recht dynamischen Kursverlauf bis dahin profitieren, um sich ein gutes Vermögen aufzubauen. Und das ganz andere Extrem sind dann die recht langsamen Aktien, die Cashflow-Aktien, wie wir sie nennen, wo man eben eine hohe Dividendenrendite hat, wo man jetzt nicht die riesigen Kurssprünge oder so erwarten sollte, sondern wo man echt das Ziel hat, ich will jetzt eigentlich schon von den Dividenden leben oder bestimmte Dinge bezahlen oder so. Und das kann man aber eben alles nur beantworten, wenn man sich Gedanken darüber macht, in welcher Situation bin ich jetzt gerade, wie alt bin ich, wie viel Kapital habe ich, was ist mein Einkommen, wie viel kann ich davon sparen und wie soll es dann damit weitergehen. Wir haben, glaube ich, schon mal im Podcast drüber gesprochen, was wir ungefähr für Strategien verfolgen. Aber es hört ja bestimmt nicht jeder jede Episode, auch wenn ich euch das sehr ans Herz legen würde. Was machst du von den drei Strategien?
Ja, also ich habe alle drei Kategorien alle drei Kategorien in meinem Depot. Der Fokus liegt bei mir aber tatsächlich auf dem Dividendenwachstum. Also wir hatten da auch einmal einen sehr interessanten Post, wie ich finde, auf Instagram. Ich glaube, der war auch lange, lange oben angepinnt bei uns auf dem Feed, wo wir halt uns angeschaut haben, wenn ich heute in Cashflow, in eine Cashflow-Aktie investiere oder wenn ich heute in eine Dividendenwachstumsaktie investiere, wann profitiere ich eigentlich von diesem zumindest angenommenen starken Dividendenwachstum? Und ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, das sind so zwischen 20 bis 30 Jahren, je nach Dynamik, wo dann eben die das Yield on Cost oder die persönliche Dividendenrendite in Anführungszeichen eben die der Cashflow-Aktie übertrifft. Und
Genau, ich habe nochmal die genauen Zahlen. Ich kann es mal kurz untermauern, weil ich hatte es auch, der ist noch angepinnt, der Beitrag. Also ihr könnt ihn noch finden, wenn ihr bei Instagram guckt. Und ich habe es noch relativ präsent, weil ich erst letzte Woche das Ganze, glaube ich, im YouTube-Video hatte oder vorletzte Woche. Und zwar haben wir da eine Hochrechnung gemacht, einmal mit einer Cashflow-Aktie, die jetzt, oder kann man auch auf ein Depot beziehen, die jetzt 5% Dividendenrendite hat und eine Dividendenwachstumsaktie mit so 2%, was ja so gängige Werte sind. Und in 20 Jahren hätte man mit der Cashflow-Aktie bei einem sehr niedrigen Dividendenwachstum dann so 9% persönliche Dividendenrendite, also bezogen auf den eigenen Einstieg. Und das hätte man in 20 Jahren auch bei einem höheren Dividendenwachstum bei einer anderen Aktie, wo natürlich dann auch, also wo man jetzt nicht nur aufs Dividendenwachstum gucken sollte, sondern eben auch auf die fundamentalen Werte, die da eben drunter liegen, ist ein komisches Wort, die das untermauern, ne? Also das Wachstum, das operative Wachstum, so sagt man es auch schlau.
Ja, genau. Und deswegen ist es halt, denke ich, für mich oder allgemein Leute, die jetzt vielleicht Anfang, Mitte oder vielleicht auch Ende 20 sind, die jetzt heute noch nicht von, oder die jetzt ihr heutiges Einkommen noch nicht zwangsläufig aufbessern müssen, da ist es halt, denke ich, sinnvoll, eben in genau diese Kategorie zu investieren oder den Fokus vielleicht darauf zu legen, auf Dividendenwachstumsaktien. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch bei Velim Aktien ein Wachstums- und ein Cashflow-Depot. Und ja, da habe ich auch teilweise Unternehmen im Depot, die halt in diese Kategorie zählen oder die in diese Kategorie gehören. Wie ist das bei dir, das Ganze?
Ja, bei mir ist der Fokus eigentlich, also es ist eigentlich fast 50-50 gemischt zwischen Wachstum und Dividende. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Grenzen sind teilweise, die verschwimmen so, ne? Also teilweise findet man in manchen Branchen auch eher nur Aktien, die Cashflow-Aktien sind, weil es branchenbedingt ist, zum Beispiel Immobilienbranche hat man recht häufig diese Cashflow-Aktien. Da bin ich dann auch nicht völlig abgeneigt zu sagen, boah, nee, nehme ich auf gar keinen Fall ins Depot, aber mein Fokus liegt eben eher dann woanders. Ja. Und sonst stimmt das aber so ungefähr, oder würde ich mit dem konform gehen, was du eben gesagt hast. Ja. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum zweiten Thema. Portfolioaufbau. Und da zählen ja verschiedene Punkte dazu. Vielleicht mal so angefangen. Du hattest ja als erstes ein ETF, hattest du, glaube ich, gesagt, ne?
Ja.
War das ein Welt-ETF?
Nee, das war tatsächlich ein ETF auf den S&P 500 Information Technology Sektor.
Das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, ne?
Ja. Da wäre ich jetzt auch gleich noch drauf eingegangen. das so für den Portfolioaufbau, wenn man neu an der Börse ist und vielleicht das Ganze noch, oder was denke ich vielen so gehen könnte, dass sie noch etwas ängstlich sind, da ihr Geld zu investieren, dass ich dann ja vielleicht so eine Core-Satellite-Strategie da anbiete, die ich, muss ich sagen, auch relativ unbewusst damals gemacht habe, eben, dass ich in diesem S&P 500 Information Technology, wobei es auch keine eine richtige Core-Satellite-Strategie funktioniert, nochmal anders, aber zumindest so in der Art, dass ich da eben ja mit ETFs angefangen habe und da ja, wie schon zuvor gesagt, dann auf Einzelaktien umgestiegen bin. Genau, was war jetzt eigentlich nochmal die Ausgangsfrage?
Ich bin gerade auch, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall gut, wenn du ganz kurz erklärst, denn nicht jeder kann, denke ich, was mit dem Begriff anfangen, was du mit Core Satellite genau meinst. Also ja, genau. Ich weiß es natürlich, aber ich glaube, mal grob das zu umreißen, wäre nicht schlecht.
Ja, also eine Core-Satellite-Strategie sieht quasi so aus, dass ich einen ETF als Core oder als Kern meines Portfolios habe. Im besten Fall natürlich nicht wie ich einen Sektor-ETF, sondern einen Welt-ETF, MSCI World oder MSCI ACWI, der eben, ja, was würdest du sagen, was ist da so eine gute Gewichtung? Ich würde sagen, so in Richtung 50% so als grober Richtwert für eine Core-Satellite-Strategie.
Ja, also ich weiß noch, als ich vor fast einem Jahr ziemlich viele Depotbewertungen bei uns geschrieben hatte. Ja. Und da hatte ich auch so bei 50%, das war so das, was ich am liebsten dann noch so gesehen habe. Also am liebsten habe ich es eigentlich gesehen, wenn es nur Einzelaktien sind. Aber wer eine Core-Satellite-Strategie verfolgt, dann würde ich auch so in die Richtung tendieren. Also dass es die 50% dann auch sein sollten. Weil ich finde, viele machen den Fehler ist vielleicht etwas hart, aber dass sie dann irgendwann den Core mit noch 20% oder so mit drin haben.
Ja.
Und dann ist es natürlich kein Core mehr. Also ja. Das ist dann selbst eher ein Satellit geworden.
Ja, genau, du sagst es schon, Satelliten, dann hat man neben diesem Core halt noch so Einzelwerte, die im besten Fall natürlich im Core nicht so hochgewichtet sind. Also es ist natürlich jetzt wenig sinnvoll, wenn ich mir jetzt einen MSCI ACWI als Core ins Depot lege und dann noch Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon. Also das ist dann auch nicht sehr sinnvoll, aber dass man dann ja so diesen Core eben um ein paar Satelliten erweitert, was dann, denke ich, für Anfänger ein etwas angenehmerer Einstieg ist, als jetzt ausschließlich direkt mit Einzelaktien zu starten.
Ja, bin ich bei dir, zumindest wenn man eben nicht, vielleicht auch noch nicht so genau weiß, wie man vorgehen soll. Also inzwischen sehe ich es teilweise ein bisschen anders, weil gerade was wir zum Beispiel machen bei unseren Depots, dass wir wirklich sagen, wir legen uns nur Dauerläufer ins Depot. Und wir zeigen euch auch ganz klar, da muss man sich natürlich kurz mit beschäftigen, warum wir das wie machen, aber wir zeigen euch ganz klar, nach welchen Kriterien wir das auswählen und warum wir diese Dauerläufer für deutlich besser halten. Dann kann man mit ein paar Aktien auch schon eine recht gute Diversifikation hinkriegen. Aber klar, wenn man sagt, man hat gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, bin ich auf jeden Fall bin ich bei dir.
Ja.
Aber ja, diese Core-Satellite-Strategie, die bringt auf jeden Fall schon den Kern mit, was man auch mit Einzelaktien schaffen kann, worauf man beim Portfolioaufbau so ein bisschen achten sollte. Du hast über Branchen gesprochen, hast es kurz angerissen. Regionen spielen natürlich auch eine Rolle, Regionen bzw. Länder, je nachdem. Und das sind so die Punkte, auf die man beim Portfolioaufbau achten sollte. Also welche Branchen oder dass man die Branchen am besten alle mit drin hat. Es gibt, man muss nicht alle, aber dass man da zumindest einen großen Teil mit abdeckt. Es gibt die GICS-Sektoren, also GICS steht für Global Industry Classification Standard und es sind, ich verwechsel jetzt immer, sind es 11 oder 13? Ich glaube 11 Sektoren, oder?
Ja, genau, 11 Sektoren, ja.
Ja, es sind 11 Sektoren. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich die jetzt aufzähle, aber ich sehe schon, ich vergesse eine oder zwei und dann endet das hier nicht. Und danach kann man auf jeden Fall die Branchen ganz gut einteilen. Die sind auch nicht alle gleich gewichtet, wenn man sich zum Beispiel so einen All Country World Index anguckt. Diese haben da eine unterschiedliche Gewichtung. Aber das ist eben so ein ganz guter Ansatz, um seine Aktien erstmal einzuordnen und dann nicht am Ende mit einem Portfolio dazustehen, wo man irgendwie 80% Tech-Werte hat oder 80% Immobilienwerte. Ich denke, das haben auch diejenigen gemerkt, die vor 2022 an der Börse waren und die vor allem auf Tech gesetzt haben, dass das dann halt auch mal temporär ganz schön blöd aussehen kann, auch wenn die davor immer outperformed haben. Und da kann man eben auch so bestimmte Dinge beim Portfolio aufbeachten. Und das andere wäre dann eben die Region. Dann hätte man schon den zweiten Aspekt mit drin, dass man auch danach eine Diversifikation hat. Weil nur weil US-Aktien beispielsweise in den letzten Jahren gut performt haben, heißt das ja nicht, dass es in den nächsten Jahren wieder so ist. Ne? Dafür hat man woanders vielleicht wieder interessantere Bewertungen etc. Fällt dir noch was ein zum Portfolioaufbau, was man auf jeden Fall mitgeben sollte?
Ja, also erstmal zu Branchen und Regionen sehr gut. Das haben, denke ich, auch nicht alle im Blick, das Depot dahingehend ausreichend zu diversifizieren. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir es so schon gesagt haben, an der Börse, finde ich, ist jetzt auch so ein Standardspruch, aber ist auch viel Wahrheit dran, dass halt Geduld ein sehr wichtiger Faktor ist, was eben auch den Portfolioaufbau betrifft. Das geht eben nicht von heute auf morgen. Also wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass wir von Sparplänen oder jetzt eine Aktie pauschal zu jedem Preis zu kaufen, da jetzt nicht die größten Fans von sind, sage ich mal, sondern dass wir eben Dauerläufer gezielt in Korrekturen einkaufen und das eben, also diese Vorgehensweise bringt eben mit sich, dass es der Portfolioaufbau so seine Zeit benötigt. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist eben ein stetiger Prozess und das ist mir nochmal wichtig, da das so zu sagen. Das ne, ist eben, ja. Braucht man auch, muss man Geduld mitbringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses Tech-Beispiel, was ich eben meinte mit 2022, wer davor vor allem Tech im Depot hatte, dass sich das dazu ganz gut eignet, weil natürlich die Sektoren, die werden unterschiedlich beeinflusst von verschiedenen Faktoren, beispielsweise Zinsen. Ne? Immobilien ist eine sehr kapitalintensive Branche, also hängt der Sektor anders von Zinsen ab als vielleicht andere Sektoren. Und dementsprechend entwickeln sich die Sektoren auch verzögert. Es gibt immer so eine Sektorenrotation am Markt. Und es sollte nicht das Ziel sein, wenn man Einzelaktien hat, dass man sagt, boah, okay, ich fange jetzt an, in 3 Monaten habe ich mein Portfolio voll. Das ist in der Regel einfach nicht sinnvoll. Ende 2022, Anfang 2023 haben wir, glaube ich, die Bodenbildung bei den Tech-Aktien gesehen, wenn ich mich nicht irre. Das waren super Chancen, um da zuzugreifen. Jetzt, dieses Jahr, ist es wieder woanders der Fall. Das ist auch teilweise nach Region unterschiedlich. Ne? China-Aktien sind jetzt relativ attraktiv. Oder was hatten wir noch? Finnland. Fällt dir noch was ein? Irgendein Sektor oder ein Land, was gerade interessant ist?
Boah. Spontan immer schwierig.
Immobilien kann man eigentlich jetzt auch noch dazu nennen. Zumindest jetzt relativ gesehen. Ne? Das trifft auch nicht immer auf jede Aktie zu. Aber das ist eben genau das, was Tilman meint. Also das ist ganz wichtig, dass man das eben im Hinterkopf behält und dass man nicht von heute auf morgen überall irgendwie zugreifen muss, denn dann hat man auch von der Renditeerwartung wesentlich schlechteren Blick sozusagen, beziehungsweise eine wesentlich schlechtere Renditeerwartung für die Zukunft, wenn man auf Krampf immer versucht, die Aktien irgendwie einzusammeln. Ne?
Ja, wenn ich so nochmal genau drüber nachdenke, dann ist ja eigentlich auch der Portfolioaufbau eigentlich nie abgeschlossen. Also natürlich hast du irgendwann mal so eine gewisse Größe erreicht oder vielleicht dann nicht mehr so viel Geld auf der Seite, was investiert werden kann, oder nicht mehr so viel Dry Powder auf der Seite. Aber im Grunde ist es ja ein Prozess, der das ganze Börsenleben, Anführungszeichen, anhält, oder der an das ganze, also der Portfolioaufbau ist eigentlich nie abgeschlossen, weil man managt das ja eigentlich die ganze Zeit, aber ja.
Ja, das Portfolio lebt ja im Endeffekt, ne? Man kann sich das so vorstellen wie so ein, etwas, was so pulsierend ist, ne? Also die Sektoren, die Neben dadurch, dass es eben diese Sektorenrotation gibt und dass manche Sektoren zu manchen Zeitpunkten gut laufen, zu anderen Zeitpunkten schlecht und das versetzt ist, nehmen manche Sektoren in der Gewichtung auch immer mal wieder im Portfolio zu. Das haben sicherlich gerade viele bei Tech gemerkt und andere Sektoren ab. Und dann, wenn die anderen Sektoren abnehmen, dann ergeben sich da die Chancen, um das wieder auszugleichen beziehungsweise um dort nachzukaufen. Und dann ist das aber ganz auch wieder in die, geht es wieder in die andere Richtung. Ne? Also stimmt auf jeden Fall. Es ist ein ewig fortlaufender Prozess.
Ja, es war jetzt fast ein bisschen philosophisch, als du gesagt hast, dass das Portfolio lebt, aber finde ich gut, ja.
Ja, ist ja so, ne? Ist mir eben so spontan eingefallen. Ja. Passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Gut, wollen wir zum dritten Punkt kommen, der Einzelaktienauswahl?
Ja, sehr gerne.
Willst du erstmal was dazu sagen, Einzelaktien, worauf du vielleicht auch beim ersten Mal geachtet hast? Dann können wir nochmal so den Rückblick ziehen, wie sich das vielleicht im Laufe der Zeit verändert hat.
Beim ersten Mal meinst du, als ich angefangen habe mit
genau, die erste Aktie, die du gekauft hast, die erste Einzelaktie.
Ja, genau, die erste Einzelaktie, das weiß ich noch ziemlich genau, ist Coca-Cola. Ich meine, da haben wir auch schon im anderen Podcast darüber gesprochen. Coca-Cola habe ich auch heute tatsächlich nicht mehr im Depot. Ich glaube, mir geht oder ging es da wie den meisten Leuten, die an der Börse starten, dass man, oder also ich habe halt auch ausschließlich quasi mit der fundamentalen Analyse angefangen, weil ich denke, wenn man sich so damit mit befasst oder sich anfängt, mit der Börse zu befassen, dann stößt man relativ schnell auf so Leute wie Warren Buffett. Und dann ist es unweigerlich so, dass man, denke ich, erstmal auf die Fundamentalanalyse stößt und dann auch viel Negatives über die technische Analyse liest und das dann alles für Kaffeesatzleserei und Humbug hält. Mhm. Und das war so mein, zu Fehlern kommen wir später noch, aber das war so mein Anfang, wirklich nur fundamental. Und ich glaube, meine zweite Aktie war McDonald's, also so wirklich ohne wirklichen, wirklich sinnvollen Gedankengang oder Investment Case dahinter, einfach, Coca-Cola, McDonald's, gut, kaufe ich. Also das war so bei mir so der Anfang, wie ich damit mit Einzelaktien losgelegt habe, bevor ich da dann auch tiefergehendes Wissen aufgebaut habe, dann auch zum Glück hinsichtlich der technischen Analyse.
Ja, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein ziemlich gängiger Anfang an der Börse, würde ich sagen. Ne? Also Coca-Cola, McDonald's, das sind so die Aktien, vielleicht auch die Standardunternehmen, die großen Marken, die man so kennt, mit denen viele anfangen. Sicher gehört auch noch eine Apple oder so dazu, aber gerade auch so eine Coca-Cola, wo du schon von Warren Buffett redest, das sind so die Aktien, von denen man als erstes irgendwie hört. Ne? Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Und auch wenn ich jetzt Coca-Cola jetzt nicht als Investment attraktiv finde beispielsweise, ist es ja auch als erster Schritt an der Börse, da kann man ja wesentlich schlechter anfangen, um das mal so zu sagen. Ne? Also das ist ja auf gar keinen Fall ein schlimmer Anfang oder so. Andere kommen ja auch an die Börse und verlieren dann erstmal mit irgendwelchen Penny-Stocks einen Großteil ihres Kapitals. Ne? Das gibt es ja leider auch. Aber mit reiner fundamentalen Analyse fangen, glaube ich, viele an. Dann technische Analyse, hast du schon gesagt, kam dann später dazu. Da hast du schon so durchblicken lassen. Aber erinnerst du dich vielleicht noch, worauf du am Anfang geachtet hast, wenn du sagst, fundamentale Analyse?
Ja, ich weiß nicht, ob wir, also ich habe da natürlich mehrere Bücher gelesen und das war ein Buch, lass mich mal kurz überdenken, wie das heißt.
Intelligent investieren bestimmt.
Nee, das, du meinst von Benjamin Graham, oder?
Ja, ja.
Nee, das ist, das habe ich so tatsächlich nicht, also ist ein ziemlicher Schinken. Das war, Gott, ich glaube, es heißt Regel Nummer 1, heißt das Buch, glaube ich.
Aber das kenne ich gar nicht.
Nee, ich meine, das ist der Name. Wo es, wo es halt sehr grundlegend darum geht, Umsatzentwicklung der Vergangenheit, der zumindest der Prognosen der Zukunft, Entwicklung des Buchwertes oder des Eigenkapitals, Entwicklung der Gewinne. Und das ist echt auch schon eine ganz schöne Zeit her. Muss ich mal kurz überlegen, wo es. Also im Grunde, ich glaube, so die Kernaussage war, darauf achten, dass ich diese drei Kennzahlen sehr stetig, ich glaube sogar der Autor hat geschrieben, im besten Fall mit einer Dynamik von mehr als 10% entwickeln, wobei das bei Coca-Cola gar nicht der Fall war. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, es ist schon zu lange her. Aber im Grunde.
Aber ich glaube, du warst damit auf jeden Fall schon sehr viel, schon mit sehr viel mehr Tiefgang dabei als viele andere, die an die Börse kommen und dann eine Coca-Cola oder so kaufen.
Ja, also die erste, also deswegen habe ich auch mit ETFs angefangen und dann erst mit Einzelaktien mich daran getraut, als ich da schon ein bisschen mehr Wissen hatte, natürlich jetzt gar nichts im Vergleich zu heute oder auch ich würde auch sagen, was ich damals gemacht habe, habe ich auch schon gesagt, war kompletter Quatsch. Oder nicht kompletter Quatsch, es geht auch deutlich schlimmer, wie du auch richtig gesagt hast. Aber genau, ja.
Ja, aber ich glaube, die meisten, also vorausgesetzt, die Leute gucken sich was an, fundamental. Ne? Also das trifft ja leider nicht immer zu, beziehungsweise ich glaube sogar, die allermeisten gucken sich nicht so wirklich was an, sondern sehen eher so, okay, das Unternehmen kenne ich, die Produkte, die kaufe ich immer, das klappt schon so ungefähr. Oder der und der hat die Aktie auch, dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Aber wenn man es so auf fundamental runterbricht, glaube ich, die meisten bleiben so bei Umsatzentwicklung, Gewinne. Ne? Gewinne ist ja immer das, was man bei Quartalszahlen sieht, Umsatz und Gewinn die Aktie. Und dann auch vielleicht im KGV hängen.
Genau. Ja.
Das sind so die primären Sachen, die man bei vielen eben sieht, was dann in der Praxis natürlich zwar ein guter Anfang ist, aber viel zu kurz greift. Ne? Also wenn man da wirklich in die Aktienbewertung geht, sind da einfach viel mehr Faktoren, die man berücksichtigen sollte, um eine Aktie wirklich zu bewerten, ob die gerade günstig ist oder nicht. Ne? Also es fängt schon beim KGV an, dass es bei manchen Aktien sinnvoll ist, bei anderen überhaupt keinen Sinn ergibt. Beim Gewinn genauso, dass der Gewinn als Kennziffer einfach sehr anfällig ist. Wir beschreiben das ja auch immer in den Analysen und beim Gewinn gibt es immer so viele Sondereffekte, die den Gewinn beeinflussen. Also gibt es ganz viele Punkte, die man eben berücksichtigen sollte. Aber fundamentale Analyse ist ansonsten so der Step, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man an der Börse investiert. Aber ich will das nur mal so ein bisschen differenzieren. Wenn wir sagen fundamentale Analyse, da meinen wir damit leider nicht nur mal kurz 5 Minuten Umsatzentwicklung, Gewinnentwicklung, KGV. Ja. Weißt du, wann du das erste Mal in den Geschäftsbericht reingeguckt hast? War das damals auch schon?
Boah, gute Frage. Nee, also ich weiß noch, dass ich anfangs viel Morningstar benutzt habe, die Website. Die hatten damals wirklich eine sehr ein gutes Interface für fundamentale Kennzahlen. Das ist jetzt, glaube ich, das haben sie, glaube ich, sogar abgeschafft oder haben es irgendwie umgestellt. Jedenfalls Geschäftsberichte. Boah, das war später.
Wirklich nicht, also ich fand es nämlich sehr cool. Vielleicht nicht unbedingt die Geschäftsberichte. Das kommt auf das Unternehmen an, ob das nur so ein 10K ist oder ob der ein bisschen schöner aufbereitet ist. Aber ich fand es immer cool, diese Investor Presentations durchzublättern oder eben die Geschäftsberichte von den Unternehmen, die das schön aufbereiten. Also LVMH beispielsweise oder die Luxuskonzerne machen das ja recht schön. Ja, ja. Das fand ich immer cool. Und deswegen habe ich da gerne durchgeblättert. Allerdings am Anfang auch nur, mir das so anzugucken. Ne? Und die das schön aufbereiten, das wirkt dann alles schön und dann ist alles toll. Aber das bringt natürlich am Ende dann auch nichts. Wenn du jetzt sagen müsstest, fundamentale Analyse ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, das runterzubrechen, aber so die ersten Punkte, die du jemand, der an der Börse. Kennziffern, welche würdest du dann so nennen?
Ja.
Boah. Also Umsatzentwicklung haben wir jetzt schon gehabt.
Genau.
Das ist, denke ich, auch so das Naheliegendste.
Ja.
Und also, danach?
Ja, Umsatzgewinn haben wir schon gesagt, das ist natürlich basic, also grundlegender geht es ja gar nicht. Bisher haben wir nur über die Gewinn- und Verlustrechnung quasi gesprochen, was auf jeden Fall auch, oder was natürlich nicht fehlen darf, ist auch ein Blick auf die Bilanz, wie sieht es mit der finanziellen Situation allgemein aus, wie sieht es mit den verzinsten Schulden aus, inwiefern steht das dem Bestand an Zahlungsmitteln, Zahlungsmittel-Äquivalenten, also dem Cash gegenüber. Wie sieht es da aus? Kann das durch das operative Ergebnis oder dann nimmt man das EBITDA, kann das in einer angemessenen Zeit abgetragen werden? Also steht die Verschuldung des Unternehmens im Verhältnis? Wie sieht es mit dem Goodwill aus? Also da den Blick auf die Bilanz finde ich immer noch ganz wichtig. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die interessant sind, wie zum Beispiel entwickelt sich die Anzahl der ausstehenden Aktien, also wie sieht es mit Aktienrückkäufen aus, Dividenden natürlich auch sehr basic. Ja, interessant natürlich aber auch, wie sieht es mit verschiedenen Segmenten aus, mit der Umsatzverteilung nach Segmenten, auch wie haben sich die Segmente in der Vergangenheit entwickelt, wie sieht es mit der Umsatzverteilung nach Regionen aus, haben sich die Regionen in der Vergangenheit entwickelt. Ja, fällt dir da sonst spontan noch was ein?
Ja, ich glaube, also wir haben jetzt so ein bisschen natürlich Gewinn- und Verlustrechnung, sind wir von Anfang ans Ende gesprungen und haben den Zwischenteil ausgelassen mit den ganzen Margen und so. Ja. Aber letzten Endes umreißt es das, würde ich sagen, schon ganz gut. Also das klingt zwar für diejenigen, die jetzt den Podcast anhören und sehen, okay, wir machen jetzt einen Podcast, so startest du an der Börse, klingt das so, ja, scheiße, ich glaube, ich lasse es lieber mal mit den Aktien. Aber unterm Strich muss man halt einfach sagen, wer sich mit Thema Fundamentalanalyse richtig auseinandersetzen will, der sollte es entweder dann auch richtig machen oder gar nicht. Und dann kommt man um diese Punkte einfach nicht drum herum. Also es gibt natürlich viele Tools, auch dieses Fair Value Tool, was man inzwischen auf jeder zweiten Seite sieht, was einfach nur das KGV nimmt und dann mit den Gewinnen dann Fair Value errechnet. Das ist zwar alles schön und gut, aber letzten Endes eine wirkliche Analyse, wie dann auch ein Warren Buffett oder so eine Aktie dann unterm Strich bewertet, jeder hat dann natürlich seine eigene Herangehensweise, dann kommt man um diese ganzen Punkte halt nicht drumherum. Und das heißt, man muss wirklich in den Geschäftsbericht gucken, beziehungsweise die Zahlen sich angucken, man muss sich die Bilanz angucken, die Gewinn- und Verlustrechnung, so wie du das eben beschrieben hast, die ganzen einzelnen Punkte. Und wenn man sagt, es ist einem zu viel, ja, dann muss man eben einen anderen Weg finden. Zum Beispiel unsere Analysen lesen. Das wäre natürlich eine Option. Aber letzten Endes muss man ja bei einer Fundamentalanalyse auf irgendein Bewertungsmodell rauskommen und dann irgendwie auch die Chancen und Risiken des Unternehmens evaluieren. Und das geht einfach nicht, wenn man einfach nur bei diesen Standard-Kennziffern, diesen 1, 2, 3, die in jeder Börsenzeitschrift stehen, wenn man bei denen hängen bleibt. Ich glaube, ich verlinke mal unter diesem Podcast unseren Ausbildungsbereich, weil da gehen wir diese einzelnen Punkte auch alle durch. Ich denke, das ist an der Stelle ganz sinnvoll, um da mal so einen Überblick zu bekommen, um das nochmal ein bisschen auch grafisch aus einer anderen Perspektive vielleicht zu sehen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, da ist unser Ausbildungsbereich ja genau nicht nur für die Fundamentalanalyse, sondern auch für die technische Analyse da die richtige Anlaufstelle.
Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zur technischen Analyse. Willst du vielleicht auch kurz umreißen, worauf wir da so achten?
Ja, also vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, also die technische Analyse ist jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren hat die so ein bisschen, ist sie von ihrem schlechten Ruf weggekommen, zumindest so was die Social-Media-Landschaft in Deutschland betrifft. Das war früher noch ganz anders. Ja. Genau, also du hast es vorhin auch schon gesagt, also wir investieren bei WLIM Aktien in Unternehmen, welche wir Dauerläufer nennen, also eben Unternehmen, die auf einer langfristigen Ebene einen Aufwärtstrend vorweisen können, einen soliden Aufwärtstrend mit regelmäßigen Impuls- und Korrekturbewegungen, die wir eben gut einschätzen können und dann, würde man sagen, sehr vereinfacht gesagt, sammeln wir eben diese Dauerläufer in Korrekturen ein, wenn diese eben einen, so im Vergleich zur historischen, zu ihrer historischen Entwicklung, da einen angemessenen Umfang erreicht haben, die Korrekturen, und ja, wir da eben dann im kurzfristigen Bereich da ein entsprechendes Signal sehen. So würde ich das mal ganz grob umschreiben. Kannst du gerne ergänzen oder korrigieren, wenn du magst.
Ja, es beschreibt das eigentlich ziemlich treffend, würde ich sagen. Also ist natürlich, also bildlich ist es viel einfacher zu verstehen, denke ich, gerade technische Analyse. Da versteht man das innerhalb von 10 Sekunden, was wir damit meinen. Man kann es vielleicht nicht direkt selbst umsetzen, aber man versteht, glaube ich, was wir meinen. Also gerade diese Dauerläufer, ich habe vorhin eine Fragerunde auf Instagram gemacht und da auch so ein bisschen den Unterschied gezeigt von beispielsweise einer Intel versus einer ASML, wo man einfach ganz klar sieht, eine ASML läuft seit 20 Jahren in ihrem langfristigen Aufwärtstrend, korrigiert immer in einem ähnlichen Ausmaß und die kann man in Korrekturen dann gut einsammeln, gut einschätzen, was eine Intel halt nicht unbedingt mit sich bringt. Dann nehme ich halt lieber eine ASML. Na, also nur mal so ein simpler Vergleich. Und letzten Endes ist es dann das, worauf wir achten. Natürlich ein bisschen heruntergebrochen, aber ich glaube, wer als Anfänger zumindest mal, wenn er an die Börse kommt, darauf achtet, dass er nur langfristige Aufwärtstrends kauft, der ist schon echt gut dabei. Also der ist, der hat bei seiner Aktienauswahl dann auf jeden Fall echt viel, mit verhältnismäßig wenig Aufwand, schon echt viel richtig gemacht.
Ja, da muss ich noch mal kurz sagen, Intel, ASML ist tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr treffender Vergleich, weil wenn ich mir jetzt nur die fundamentale Seite anschaue, dann könnte ich da sagen, boah, Intel, die sind ja so günstig, das KGV ist so niedrig, ASML, Bewertungsniveau ist doppelt so hoch. Da vergisst man aber verschiedene Faktoren. Jetzt auf der fundamentalen Seite beispielsweise, dass ASML eine viel höhere Wachstumsdynamik in der Vergangenheit vorweisen konnte und voraussichtlich auch in den kommenden Jahren. Und dann eben, wie du es gerade schon sehr schön gesagt hast, sehr passend gesagt hast, eben die technische Seite, wo ASML viel besser einzuschätzen ist. Also da eben auch so, wie wir es ja auch machen, finde ich, ist da so der Vorteil eben sowohl die fundamentale Seite sehr umfassend, nicht nur oberflächlich, und daneben eben auch die technische Seite zu beleuchten.
Genau, das ist echt ein Problem, dass viele am Anfang halt dabei hängen bleiben zu sagen, boah, die Aktie ist aber echt günstig bewertet, oder auch eine Boeing jetzt beispielsweise, boah, ist doch echt günstig im Vergleich, soll ich die jetzt nicht kaufen, das lohnt sich doch oder so. Und dann bleiben sie halt bei der Bewertung, gerade beim KGV, so ein bisschen hängen, lassen aber dann vieles andere, was da eben mit einhergeht, so außer Acht, ne?
Ja.
Ja, wollen wir dann vielleicht als nächstes wirklich mal zu so Learnings kommen oder vielleicht auch Fehlern, aus denen wir in der Vergangenheit gelernt haben, um damit das so abzurunden. Also die Punkte, die wir bis jetzt durchgegangen sind, wir haben es jetzt zwar nicht so klar aufgeteilt, aber wir haben jetzt als erstes einen Blick darauf geworfen, was ist unsere eigene finanzielle Situation, beziehungsweise das sollte man als erstes machen. Was ist meine eigene finanzielle Situation? Wie alt bin ich? Welches Kapital habe ich? Was ist mein finanzielles Ziel? Und dann wähle ich danach irgendwie meine Strategie aus. Mixe ich Cashflow und Dividendenwachstum, lege ich den Fokus nur auf Dividendenwachstum etc. Danach eben Portfolioaufbau, auf Regionen achten, Branchen achten, Sektorenrotation berücksichtigen, um eben zum richtigen Zeitpunkt auch die Aktien gut einzukaufen. Das ist mir dieser lebende Organismus, das Portfolio, was lebt, im Kopf geblieben. Und danach jetzt eben die Einzelaktienauswahl mit technischer und fundamentaler Analyse. Natürlich jetzt nur grob angerissen. Ja, alles andere würde auch den Rahmen von so einem Podcast sprengen. Aber ich glaube, dann haben wir eigentlich so dieses Komplettpaket und können jetzt nochmal so zu den Learnings kommen.
Ja, gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Es ist schon, glaube ich, in dem, was ich zuvor gesagt habe, schon so ein bisschen durchgekommen. Als meinen größten Fehler, wenn ich da jetzt gerade nichts vergesse, ist tatsächlich die technische Analyse zu spät in meine Anlageentscheidungen eingebunden zu haben, weil man da einfach nochmal ein viel besseres Allgemein- oder Gesamtbild bekommt. Also man ist nicht so blind. Wenn man jetzt allein auf die fundamentale Analyse blickt, dann kann man vielleicht zum Schluss kommen, okay, die Aktie ist für mich attraktiv bewertet, ich würde gerne einsteigen, aber wenn man eben nochmal die technische Analyse hinzuzieht, kriegt man nochmal ein viel besseres Bild für das Timing auch. Und ich weiß, Timing ist ungern, in manchen Kreisen ungern gehört oder nicht gerne.
Ja, das
gerne
ist gehört. Aber, das ist in den Kreisen ungern gehört, die so technische Analyse immer ihren Wert absprechen wollen.
Ja. Ja.
Das ist halt leider einfach so. Und meistens sind es die es selbst nie angewendet haben.
Ja, ja. Aber genau, das ist so, würde ich sagen, für mich mein größter Fehler, das zu spät gemacht zu haben. Aber zum Glück habe ich das jetzt, binde ich die Technologie inzwischen auch mit meiner Anlageentscheidung ein. Wie ist das bei dir? Also,
ja,
so größter Fehler?
Ja, also wenn du es so sagst, also es war bei mir zwar nicht lange so, dass ich ohne technische Analyse unterwegs war, aber das ist schon so der größte Unterschied, finde ich, den es gemacht hat vorher. Also wenn man sich überlegt, was hat jetzt dieser Wechsel oder dieses Erkennen des Fehlers, was hat das für einen Unterschied gemacht? Denn alleine wie zeiteffizient man auch unterwegs ist. Wenn man erstmal kurz checkt, habe ich einen langfristigen Aufwärtstrend,
ja,
und gucke mir dann die Aktie näher an, wenn sie interessant ist, versus ich mache es andersrum, ich setze mir Stunden und Tage, ja, und Wochen lang in die Analyse rein, ne, und analysiere dann im Zweifel eine wirkliche Drecksaktie, dann ist es halt andersrum wesentlich effizienter, da auch heranzugehen. Und ich finde, dass technische Analyse, und das hast du ganz gut beschrieben, dass man vorher so blind ist oder auf einem Auge blind oder irgendwie sowas hast du gesagt, dass man wirklich so ein ganz anderes Gefühl für den Markt kriegt und für Risiko und Rendite und den Einklang davon, aber auch einfach dafür, und das ist somit das Wichtigste, dass Korrekturen beispielsweise und Abwärtsphasen normal sind, gesund sind und dazugehören und dass man sie gut nutzen kann. Und das ist etwas, was man, klar, also was jetzt nicht typisch für die technische Analyse ist, das wird ja auch ein Fundamentalanalyst immer sagen, dass Korrekturen dazugehören, aber ich finde, mit der technischen Analyse hast du da einfach einen ganz anderen Blickwinkel drauf, weil du diese Korrekturen auch einfach einschätzen kannst, zumindest bei den Dauerläuferaktien ganz gut. Und das passt auch ganz gut zu einem anderen Punkt, den ich mir notiert hatte, und zwar, dass man in Korrekturphasen, sei es den Gesamtmarkt betreffend, aber auch Einzelaktien betreffend, dass man einfach die Ruhe bewahrt und das Ganze nicht so, ich würde mal sagen, emotional an sich ranlässt, sondern dass man sich bewusst macht, sofern das bei einer Aktie so ist, ne? Also wenn das natürlich jetzt keine gesunde Korrekturphase ist, ist was anderes, aber sofern das bei einer Aktie eine gesunde Korrektur ist, dass es auch einfach dazugehört und dass so eine Aktie oder so ein Markt auch mal ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch länger korrigieren kann und das völlig in Ordnung ist. Das ist, glaube ich, das, wovor sich auch die meisten so fürchten, wenn sie an die Börse kommen, oh, was machen wir, wenn die Märkte mal korrigieren? Das ist gut, ne? Wir kriegen da gute Chancen, zum Beispiel letztes Mal im Tech-Bereich. Also das ist so für mich mit das Wichtigste, glaube ich, auch gewesen.
Ja.
Und wenn man dann so die Korrekturen durchmacht, auch Corona-Crash beispielsweise, es ging ja ultra schnell, wie tief wir gerutscht sind. Hast du es noch im Kopf, wie weit das war? Waren es 30% oder 35% im S&P?
Ja, also die absolute Korrekturtiefe, ich muss so in der Größenordnung wird es gewesen sein, so 30 bis 40%. Ich weiß es aber noch sehr genau, wie in den einzelnen Tagen, also ich glaube, wir hatten ja sogar in den Indizes so 6% minus teilweise und mehr, ne? Also das weiß ich auch.
Ja,
noch.
Ja, Handelsunterbrechung. Das kennen wir gar nicht,
stimmt,
mehr, ne?
Stimmt.
Das war mehrmals eine Handelsunterbrechung. Morgens ist man aufgestanden, man konnte sich eigentlich drauf verlassen, ein paar Tage lang, oh, schon wieder minus 5%,
stimmt,
cool. Bis nachher dann, Amis eröffnen, 2 Minuten offen, Handelsunterbrechung. Okay,
ja.
Bis später dann. Also klar, jetzt lacht man darüber, aber damals war das halt echt die totale Panik, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch ein recht außergewöhnliches Szenario gewesen, das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde so generell, dass man sich einfach bewusst macht, dass Korrekturen gut sind, dazugehören und dass man im Kopf dieses Mindset entwickelt, dass sie eben auch gut sind, auch gut fürs eigene Portfolio im Sinne von Chancen wahrnehmen. Das ist so mit so das Wichtigste, was man im Laufe der Zeit realisieren sollte. Und ich glaube, das kann man jemandem auch 10-mal sagen. Man muss aber einfach ein paar Korrekturen mitgemacht haben, um das selbst wirklich für sich zu verinnerlichen, würde ich sagen.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Also man muss Korrekturen mitgemacht haben, dass man dann auch im Nachhinein dann sieht, was das eben für Chancen mit sich bringt oder mit sich gebracht hat, dass man da dann wirklich das Mindset oder das richtige Gefühl für solche Korrekturen entwickelt. Das muss man einfach, man kann es jemandem, der neu in der Börse ist sagen, vielleicht schafft es der eine oder andere zu berücksichtigen, aber ich glaube, die allermeisten, die an der Börse starten, müssen das einmal am eigenen Leib mitgemacht haben. Auch eine etwas schmerzhafte Korrektur, um das für die Zukunft richtig einordnen zu können.
Ja, ich denke, es gibt einem so ein bisschen Ruhe und Rückhalt, wenn jemand zu dir sagt, der länger an der Börse ist, ey, alles gut, ne, das gehört dazu. Aber letzten Endes sieht man trotzdem im eigenen Depot jeden Tag, wie es tiefer fällt. Und das sollte man, oder was heißt sollte, das muss man selbst mitgemacht haben, um es zu sehen.
Ja.
Hast du noch einen Punkt bei dir notiert als Learning?
Also, was ich noch ganz wichtig finde, ist eben, dass man, wenn man wirklich sich dafür entscheidet, quasi sein Portfolio aktiv zu verwalten, also in Einzelaktien zu investieren, dass man da eben sich Routinen entwickelt, dass man da regelmäßig die Entwicklungen um die Unternehmen, die man in seinem Depot hat, dass man das im Auge behält. Also wir haben ja in der Regel, bei manchen Unternehmen ist es etwas, oder habe ich nur alle 6 Monate Zahlen, aber in aller Regel ist es tatsächlich so, ich habe alle 3 Monate habe ich neue Umsatzgewinn da Zahlen oder allgemeine Entwicklungen, wie das operative Geschäft läuft. Ich habe neue Zahlen zur Bilanz, zur finanziellen Situation, dass man das im Auge behält, da sich eben Routinen entwickelt. Das machen wir ja auch immer, wenn neue Zahlen zu Unternehmen in unseren Depots herauskommen, dann tracken wir die oder pflegen die ein an unserer Datenbank. Das ist, denke ich, wenn man ein aktives Portfolio betreibt, für mich nochmal ein sehr wichtiger Punkt, dass man da eben das mithilfe von Routinen so richtig im Auge behält.
Ja, vor allem auch so KPIs zu berücksichtigen, die ein bisschen weggehen von den normalen Zahlen, ne? Also du aktualisierst es ja immer bei uns zu den Aktien, die wir in den Depots haben. Und mir fällt das immer bei Public Storage ein, weil das einfach so ein schönes Beispiel ist, Belegungsquoten oder sowas anzugucken, ne? Also die sind im Self-Storage-Bereich tätig. Wie entwickeln sich die Belegungsquoten? Das wird sich früher oder später natürlich auch irgendwie beim Umsatz oder so zeigen, aber es ist einfach nochmal anders, sich das anzugucken. Oder bei einer Bank, dass man sich anguckt, wie dort die Kreditverteilung weiterhin ist. Das machen wir genauso. Also auf die einzelnen Bereiche, nicht nur regional, sondern eben was für Kredite sie auch vergeben. Das sind alles so Punkte, die man ja eingangs bei seiner Analyse berücksichtigt hat, zumindest sollte man das. Und die man dann eben auch zwangsläufig immer wieder checken muss, weil sonst vergisst man da einfach irgendwas, ne? Und dann hat man vielleicht eingangs ein Szenario vor 2 Jahren gehabt, wo man das gekauft hat, das Unternehmen. Aber wenn man sich überprüft, ja, dann ist es nutzlos. Dann hätte man sich da eingangs auch keine Gedanken drüber machen müssen. Ist halt einfach so.
Ja, das war eine schöne Ergänzung.
Okay, ich habe auch noch einen Punkt. Und zwar ist es das, womit sich, glaube ich, viele identifizieren können, was so ein bisschen in die Richtung geht, günstiges KGV, Aktie gut, kaufe ich. Und zwar betrifft das Problemaktien, High-Dividend-Aktien und all diese beliebten Werte. Das sind meistens immer diese Werte, beziehungsweise oft sind es Werte, die man eigentlich unter Problemaktien zusammenfassen kann. Denn diese High-Dividend-Aktien beispielsweise, diese hohe Dividendenrendite kommt ja nicht von irgendwoher. Meistens ist es so, oder entweder es sind Aktien, die sich das wirklich gesund leisten können und die langsam wachsen. Aber viele Werte sind eben auch die, die stark gefallen sind, die vielleicht noch ihre Dividende gerade so zahlen können. Vielleicht auch nicht mehr sicher, aber können es eben gerade noch. Und dann hat man auf einmal eine hohe Dividendenrendite, die aber vielleicht gar nicht mal so gut ist. Dann hört man aber immer wieder die Aussage, naja, ich kaufe die jetzt, ich kriege ja die Dividende notfalls. Alles halb so wild. Sich dieses, mit der Dividende sich was schön zu rechnen, das lese ich sehr, sehr häufig. Und das ist so eine Falle, die man unbedingt umgehen sollte. Genauso trifft das aber generell auf die Aktien zu, die auf einmal super günstig bewertet sind. Vielleicht auch, weil sie sich sehr zyklisch entwickeln. Aber dieses ganz bestimmte Gucken auf 2, 3 beliebte Kennzahlen wie Dividendenrendite, KGV und dann darauf basierend zu entscheiden, okay, die kaufe ich jetzt oder nicht. Oder das erstmal als Filter zu verwenden, die finde ich interessant oder nicht. Das ist, glaube ich, mit so das Gefährlichste, was viele Anfänger machen. Wir hatten das schon teilweise vorhin genannt, aber ich wollte das nochmal ganz spezifisch für High-Dividend-Aktien ansprechen, denn da fällt das, finde ich, immer wieder auf.
Ja, da vielleicht ist mir gerade aufgefallen. Also da vielleicht nochmal ein kurzes Beispiel. Die Pfandbriefbank hat Zeit, also jetzt sehr lange stand da, wenn man auf Portalen geguckt hat, stand da eine 2-stellige Dividendenrendite dran. So. Und jetzt, im März war das, glaube ich, wurde halt bekannt gegeben, okay, Dividende dieses Jahr ist nichts. Also die wird gestrichen. Und da ist dann eben, wenn man die Aktie mit dem Grund gekauft hat, auch eben mal der Investment Case, in Anführungszeichen, ist dann eben auch mal weg. Und übrigens sieht die Aktie auch dividendenadjustiert grauenvoll aus. Also das vielleicht noch einmal ganz kurz so als Ergänzung da.
Aber das ist ein guter Punkt, was du gerade noch gesagt hast. Und das wäre für mich dann auch so das letzte Learning, was ich noch mit reinbringen möchte. Und zwar hast du eben gesagt, dann ist das Investment Case weg. Und dieses Thema Investment Case ist weg. Investment Case überprüfen mit Routinen, wie du es meintest, aber auch vor allem dann ein Exit-Szenario zu haben, zu wissen, wann man eine Aktie auch mal verkauft. Vor allem auch im Worst-Case-Szenario, wenn Investment nicht so aufgeht, wie man es ursprünglich gedacht hat. Was natürlich alles voraussetzt, dass man sich eingangs auch richtig Gedanken gemacht hat und eine richtige Analyse angefertigt hat. Genau das ist, glaube ich, so noch so der letzte Punkt, den ich mitgeben möchte. Macht euch Gedanken um euer Exit-Szenario. Also solange eine Aktie ihren Trend langfristig fortsetzt, sich fundamental toll entwickelt, brauche ich den nicht verkaufen, so, wenn sie noch in mein Depot passt. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Und wenn ich die Zukunft 20, 30 Jahre vorhersehen könnte, dann könnte ich auch ohne Exit-Szenario planen, aber das kann ich nun mal nicht und das können wir alle nicht. Und dementsprechend ist das noch so ein Punkt. Macht euch Gedanken darum, wann ihr Aktien verkauft. Sowohl aus technischer Sicht als auch aus fundamentaler Sicht, vielleicht auch strategischer Sicht so. Aus strategischer Sicht genauso. Also wenn eine Aktie vielleicht als Wachstumsaktie ins den Zweck praktisch im Depot erfüllt, das kann ja auch ein Exit-Szenario sein. Also das ist so der letzte Punkt, der mir noch einfällt, Exit-Szenario mit berücksichtigen.
Ja, ich hätte sonst soweit nichts mehr. Das ist, denke ich, ein ganz schöner Abschluss für diesen Podcast.
Ja, dann haben wir, glaube ich, ja, wirklich so einen großen Guide mehr oder weniger, ne? Wie man an der Börse starten sollte, beziehungsweise vielleicht auch so ein paar Denkanreize, wie man die ersten Schritte gehen sollte, auf was man damit achten sollte und unsere Learnings. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Wir haben jetzt ganz vergessen, auf Telegram hinzuweisen.
Fällt mir gerade ein.
Das kannst du gleich nochmal gerne machen. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und bedanke mich fürs Zuhören und danke wie immer, dass du dabei warst.
Genau, kurz, wie gesagt, zu Telegram. Also unser WhatsApp-Kanal, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wurde ja geschlossen. Deswegen sind wir jetzt auf Telegram umgestiegen. Und jetzt geht ja so langsam wieder die Earnings-Season los. Zumindest eröffnen Ende dieser Woche die Banken, also JP Morgan, Chase, Citibank meldet, glaube ich, aber auch BlackRock, eröffnen die Earnings-Season. Und da werden wir euch über wichtige Earnings oder über Earnings, die besonders große Bewegungen bei bekannten Aktien zur Folge haben, werden wir euch da auf dem Laufenden halten und eine Einschätzung oder jeweils, wenn es dazu kommt, eine Einschätzung posten. Also dem Telegram-Kanal sehr gerne beitreten, dass ihr da nichts verpasst. Und dann auch von meiner Seite danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.